Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was für eine Künstlerin und jemand, der so viel bedeutet hat für die weibliche Widerstandsbewegung und nicht nur die gegen die Mullahs im Iran selbst und außerhalb auch. Marjane Satrapi, die Autorin der berühmten Comic-Erzählung Persepolis.
The Islamic Republic is factually dead. And no matter what they do, no matter how many times they will rape us physically, mentally, whatever they do, we will fight back. You know, this.
Die Islamische Republik ist eigentlich tot, hat sie gesagt. Wie oft auch immer sie uns vergewaltigen werden, physisch oder seelisch, wir leisten Widerstand. Marjane Satrapi, die gestorben ist im Alter von 56 Jahren. Persepolis, über 1 Million Mal verkauft, in rund 25 Sprachen übersetzt. Eine Comic-Erzählung, die von ihrer eigenen Kindheit erzählt und der Identitätssuche zwischen dem Iran und Europa, zwischen Aufbruch auf der einen Seite und islamistischer Diktatur auf der anderen. Ein Buch wie eine Ikone mit dieser auch so eindringlichen, fast schon expressionistisch wirkenden Holzschnittästhetik in Schwarz-Weiß. Später auch verfilmt, mit Preisen überhäuft, für den Oscar nominiert. Und später hat sie auch noch einen Band herausgegeben über den Widerstand im Iran. Das war vor 3 Jahren. Frau, Leben, Freiheit, so hieß dieser Band. Im Studio ist die Autorin Sheila Berchat. Schönen guten Abend.
Hallo.
Wen verlieren wir da?
Ja, wir verlieren natürlich erstmal eine sehr große Künstlerin. Wir verlieren eine Frau, die es geschafft hat, über ihre Kunst wirklich die unterschiedlichsten Menschen zu erreichen, auch zu begeistern, zu erinnern. Und ja, die Menschen im Iran, die dem islamischen Regime entgegenstehen, haben natürlich auch eine sehr bedeutende, große Stimme verloren, die immer wieder in Erinnerung gerufen hat, welchen Kampf um Freiheit es im Iran gerade gibt und insbesondere ja auch den Kampf der Frauen.
Dieser Kampf ist ja noch längst nicht zu Ende und dieses Buch, dieses Comic Persepolis ist sicherlich im Iran auch wahrgenommen worden, obwohl es da eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war, zumindest nicht öffentlich. Aber welche Bedeutung hat zum Beispiel dieses Comic mit dieser Schlagkraft für den Iran selbst?
Also da gibt es ja schon eine witzige Geschichte dazu. Als die Verfilmung von Persepolis dann für den Oscar nominiert war, war ja der Moment erreicht, dass selbst dieses islamische Regime diesen Film und auch damit natürlich dieses Werk nicht mehr wirklich ignorieren konnte. Und dann gab es 7 Ausstrahlungen des Films, aber minus 25 Minuten, die wurden rausgeschnitten, weil die eben zu anzüglich und dann eben nicht vereinbar mit der Idee der Islamischen Republik galten. Und natürlich wurde das wahrgenommen. Und wenn ich gesagt habe, Erinnerung. Diese Geschichte erinnert natürlich eine ganze Generation und die Kinder dieser Generation daran, was 1979 verloren gegangen ist und was, und das ist ja auch die Idee dieser Ästhetik mit diesem Schwarz-Weißen, was dann wirklich mit diesem schwarzen Chador im Grunde genommen, den dann Frauen ab 79 tragen mussten, was dann wirklich verhüllt wurde im Iran. Sehr viel Lebensfreude, natürlich auch sehr viel in der Kunst, sehr viel des Ausdrucks und natürlich ganz viel des Lebens für die Frauen. Und da gibt es ja in diesem Comic so einige tolle Situationen oder Szenen, die daran erinnern, zum Beispiel wie eben die junge Protagonistin in der Kunstschule sitzt und dann soll sie eine Frau zeichnen, die in der Mitte des Raumes sitzt und erst machen dann die Mädchen das auch ganz brav, bis dann eine sagt, das ist völlig witzlos, weil sie sieht von jeder Perspektive gleich aus und es ist eben eine Frau in diesem schwarzen Chador.
Das heißt, auch diese Ästhetik, die ist ja wirklich beeindruckend, wenn man sich das anschaut, das ist ja wirklich sehr machtvoll auch. Was hat das auch letztlich mit der Frauenbewegung im Iran gemacht, die ja eben auch so wichtig ist, also generell für die gesamte iranische Gesellschaft, auch wenn es um Umwälzungen geht? Was bedeutet das den Frauen im Iran, dieses Buch?
Ich glaube, dieses Buch hat erst einmal ganz viel bedeutet, um die Frauen im Iran im Westen verständlich zu machen. Welche Art von Frauen ist das, die in dieser Art von System leben müssen und die ja trotzdem, und das haben wir ja auch 2022 nochmal gesehen mit der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung, einen unglaublichen Widerstandsgeist haben, eine Kreativität haben in ihrem Widerstand. Und all das steckt auch in Persepolis. Wenn da eben die Sittenwächter kommen und sagen, es sieht zu anzüglich aus, wenn du vor mir herrennst, dann sagt diese Frau zurück, dann schau mir eben nicht so auf den Hintern. Und genau das ist eigentlich auch der Spirit von vielen Frauen, die aber eben schon seit mehreren Generationen jetzt unter diesem Joch der Islamischen Republik leben müssen. Und ich glaube, das war erst einmal das, was Persepolis gebracht hat, wirklich diese Frauen sichtbar zu machen, ihren Kampfgeist sichtbar zu machen und das natürlich auf eine Art mit ganz vielen Motiven, die, glaube ich, dann auch Menschen total nachvollziehen können, die nicht IranerInnen zum Beispiel sind, weil dort auch Motive drin sind von Identität. Wer bin ich einfach? Wo gehöre ich eigentlich hin? Und wenn ich irgendwo hingehe und mir das erkämpft habe, wie diese junge Protagonistin dann nach Wien geht und merkt, oh, hier gehöre ich aber auch nicht hin, das dann auch wieder sich einzugestehen und so weiter. Und das sind natürlich alles dann wiederum Themen, die universell sind, die ganz viele Menschen dann verstehen können.
Es geht ja viel auch um das Leben von Marjane Satrapi, die Iranerin ist, aber eben im Exil gelebt hat, wie so viele. Also die iranische Exil-Community ist ja weit verbreitet. In den USA gibt es eine große, hier in Deutschland gibt es eine große, auch in Frankreich gibt es eine große. Was hat sie für diese Exil-Community bedeutet?
Sie war wirklich eine bedeutende Stimme, gerade was den Kampf für die Frauen angeht. Sie war natürlich auch dadurch eine bedeutende Stimme, weil sie eine große Künstlerin ist. Und ich glaube, das ist nochmal so diese doppelte Bedeutung beides, also sozusagen Frau und Kunst zu machen, ist einfach im Iran schwierig, ist lebensgefährlich, ist verboten. Und da war sie natürlich so das Beispiel. Und unabhängig davon hat sie natürlich als Künstlerin eine so große Anerkennung erfahren und gleichzeitig immer ihre Haltung bewahrt. Also sie sollte ja mit dem Ehrenorden in Frankreich ausgezeichnet werden und den hat sie ja nicht akzeptiert, beziehungsweise hat diese Auszeichnung zurückgewiesen, weil sie nicht einverstanden war mit der französischen Politik, was Visa für IranerInnen angeht. Und das war Marjane Satrapi, wie sie ja in Frankreich genannt wird. Sie war auch dort eine Frau der Kultur und hat eben aber nie vergessen, welchen Kampf sie in sich so trägt.
Hat sie mit dieser Kritik an Frankreich zum Beispiel, obwohl es ja ihre zweite Heimat geworden war, auch etwas ausgedrückt, was viele Exil-Iranerinnen und Iraner spüren in Westeuropa zum Beispiel oder überhaupt in der westlichen Welt, dass nicht genug getan wird, um dieses islamistische Regime zu stürzen? Wir haben ja tatsächlich, wir sehen es ja nun seit vielen Wochen, einen Krieg im Mittleren Osten. Und auch da gab es ja mal phasenweise zumindest die Intention eines Regime-Changes, der, wie wir sehen, weit entfernt ist von Realisierung. Was für eine Haltung hatte sie da diesbezüglich? Drückt das etwas aus, was viele Iranerinnen, die im Exil leben, denken, der Westen tut zu wenig?
Ja, absolut. Und ich meine auch immer wieder diese Erfahrung zu machen, das kennen auch andere, die ähnliche Kämpfe führen, dass dieser Umgang mit dem islamischen Regime eigentlich wie so ein Spielball ist. Wenn PolitikerInnen in der Opposition sind, dann sind sie immer sehr stark dabei zu kritisieren, dass man nicht schärfer mit dem islamischen Regime umgeht, dass man nicht die Menschenrechtsverletzungen viel mehr anprangert, dass man wirtschaftliche Beziehungen mit ihnen führt. Und wenn dieselben PolitikerInnen dann in ihrem Amt sind, selber an der Macht sind, dann plötzlich führen sie allerlei Argumente hervor, warum man jetzt pragmatisch umgehen müsse mit diesem selben Regime, warum es doch Beziehungen geben müsse. Und ich glaube, das spiegelt natürlich genau das wider, was viele IranerInnen unglaublich frustriert und verletzt, dass Menschenrechte eigentlich zu etwas werden, was mal eingesetzt wird, um eine Regierung unter Druck zu setzen und dann wieder von sich gewiesen wird, weil sie irgendwie im Weg steht der tagtäglichen Politik. Und das ist natürlich eine ganz große Tragödie. Und dieser Streit um den Ehrenorden war auch deswegen so interessant, weil Marjane dort zum Ausdruck gebracht hat, was viele auch frustriert, nämlich, dass es für IranerInnen, die zum Beispiel in der Opposition sind, dem Regime gegenüber inzwischen sehr, sehr schwer gemacht wird, hierher zu kommen. Auch hier sind natürlich diese humanitären Visa sehr zurückgefahren worden. Und gleichzeitig sehen wir alle, also in unserer Generation, wie sich die Kinder und Enkel der Revolutionsgarde hier frei bewegen können, mit sehr viel Geld und Ressourcen an den teuersten Orten ein sehr freizügiges Leben führen dürfen. Und das steht einfach in einem riesigen Missverhältnis.
Woher kommt im Moment Hoffnung? Also die Hoffnung, hat man den Eindruck, gerade in der iranischen Exil-Community versiegt nicht, obwohl es ja so ein schwerer und langer Kampf ist. Und im Moment erleben wir eher einen Krieg und viele sagen vielleicht sogar eine Stärkung des islamistischen Regimes in Teheran. Woher kommt die Hoffnung? Auch von solchen Figuren wie Marjane Satrapi, von ihren Büchern. Was würden Sie sagen? Also diese Dinge, diese künstlerischen Ausdrucksformen, hilft das? Gibt es Kraft immer noch?
Ich habe mir heute noch mal so einen Videoausschnitt von ihr angeschaut von 2023, wo sie noch einmal gesagt hat, dass dieses Regime die größte Angst hat genau vor Frauen wie ihr, vor Frauen wie denen, die da auf die Straße gegangen sind im Iran. Und natürlich gibt das einem Hoffnung, weil die geben tatsächlich nicht auf. Und trotzdem ist natürlich heute auch ein Tag, der sehr traurig ist, weil jede Person, die sich gegen dieses Regime gestellt hat und die den Sturz dieses Regimes nicht mehr erlebt, das ist natürlich ein großer Verlust. Und das war auch wirklich mein erster Gedanke heute, dass Marjan den freien Iran einfach nicht mehr erleben wird.
Das Buch Persepolis, nehmen Sie es manchmal auch zur Hand gelegentlich und lesen noch mal drin, fast wie so eine kleine Bibel, wenn man so will?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und manchmal tauscht man sich auch noch mal mit anderen aus. Also gerade diese Figur der Großmutter ist eben jemand, der... Wer eine iranische Großmutter hat, kennt die eben. Das sind so Situationen, die man mit diesen Frauen so hat.
Sehr starke Frauen, ne?
Starke Frauen, ja. Widerständig, sehr witzige Frauen, schlagfertige Frauen, die auch immer eine sehr gute Antwort auf die Dinge haben. Wie eben die Großmutter in Persepolis, die im Grunde genommen sagt, also wenn Menschen dich verletzen, ist das eigentlich deren eigene Dummheit. Werde nicht so wie sie, du bist nicht dumm. Und das ist ja genau das, was wir auch von unseren sehr schlauen und warmherzigen Großmüttern so gelernt haben.
Sheila Behçet über Marjan Satrapi, die Comiczeichnerin, die im Alter von 56 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
So, und jemand, der die Künstlerin als erster auf Deutsch verlegt hat, ist David Basler. Und wir erreichen ihn beim Erlanger Comic Salon, dem größten Treffen der deutschsprachigen Comic-Szene. Schönen guten Abend.
Hallo.
Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine ikonische, legendäre Comic-Künstlerin wie Sie Thema ist dort in Erlangen. Wie wird über diesen Verlust dort gesprochen?
Ja, also was ich jetzt mitgekriegt habe, sind alle sehr betroffen. Sie ist ja eigentlich viel zu jung verstorben.
Sie haben sie im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht. Wie war diese erste Begegnung mit ihr?
Das erste Buch, also der Persepolis, ist auf Französisch im Jahr 2000 zum ersten Mal erschienen. Und das war ein Band 1. Und der Verlag hieß L'Association und das war ein Autorenverlag, ein kleiner Verlag. Und die Edition Moderne war und ist heute auch noch ein kleiner Verlag. Aber ich war mit denen freundschaftlich verbunden und sie haben mir damals gesagt, David, du musst das Buch auf Deutsch machen. Das ist bei uns ein Riesenerfolg und es ist ein großartiges Buch. Ganz ehrlich hätte ich das damals nicht geglaubt und ich habe dem aber gefolgt. Und kaum hatte ich das Buch veröffentlicht, kamen schon die ersten Taschenbuchanfragen auf Deutsch und da wusste ich, das wird ein Bestseller.
Warum haben Sie zu Beginn nicht daran geglaubt?
Niemand hat daran geglaubt. Ich habe 40 Jahre Bücher verlegt und ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, was ein Bestseller wird und was nicht, aber nachträglich habe ich gute Gründe dafür. Also die Zeichnung dient der Geschichte. Es ist ein sehr persönliches Buch, es ist autobiografisch, es ist aber auch Weltpolitik, weil es im Iran handelt und es hat auch Humor. Es ist ein großartiges Buch und ich kann mir den Erfolg gut vorstellen, aber ich habe natürlich viele Bücher veröffentlicht, wo ich auch gedacht habe, die werden einen großen Erfolg und das wurde es nicht.
Inwieweit war das eine Herausforderung, das ins Deutsche zu bringen? Es ist ja nicht einfach nur eine Übersetzung, man muss ja wirklich auch eine eigene Sprache finden dafür.
Also das Buch ist original auf Französisch erschienen und die Übersetzung von Comics ist insofern schwierig, weil die deutschsprachige Sprache hat mehr Volumen als das Französische. Man kann ja die Seiten nicht einfach ausdehnen, sondern die Texte müssen ja in den Sprechblasen passen und da muss man auch den Text kürzen, also man muss vielleicht auf Füllwörter verzichten. Das ist wichtig bei der Übersetzung von Comics ins Deutsche.
Das ist aber auch etwas, was sicherlich mit der Autorin besprochen werden muss. War sie mit allem einverstanden?
Ja, sie war mit allem einverstanden, ja. Es sind ja dann nicht inhaltliche Änderungen. Und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis mit Marjan Satrapi. Marjan Satrapi war kurz darauf wirklich ein Weltstar und sie wurde viel, besonders nachdem der Trickfilm noch rausgekommen ist, 2007, Persepolis Trickfilm, war das Buch dann wirklich sehr, sehr bekannt. Und trotzdem blieb der Kontakt mit ihr erhalten und ich kann schon sagen, ich hatte ein gutes Verhältnis zu ihr. Sie war auch eine sehr treue Seele, also sie ist zum Beispiel in Frankreich bis im kleinen Verlag L'Association geblieben, der jetzt von den Werken her sehr wichtig ist und Sie hat damit auch Förderung gemacht, Kulturunterstützung, weil der Verlag ohne sie wäre wahrscheinlich eingegangen. Sie hat nicht zu einem größeren Verlag gewechselt, auch ihre Werte, sie hatte klare Werte.
Welche waren das?
Also Treue, und dann war sie auch sehr klar in ihrer Haltung, also in ihrer politischen Haltung, und auch wenn sie mit jemandem etwas abgemacht hat, dann hat sie sich dran gehalten.
Wie haben Sie sie sonst als Person erlebt?
Also sie hat sehr viel geraucht, aber das hat sie auch konsequent. Sie war eine militante Raucherin und sie war auch sehr klar in ihrer Aussage. Also sie war kompromisslos, kann man sagen.
Und wenn wir zum Ende des Gesprächs nochmal auf das kommen, was ja auch die ästhetische Kraft dieses Comics ausmacht für zum Beispiel die deutsche Comic-Szene. Welche Wirkung hatte das? Wie hat das die Comic-Kultur, die Comic-Ästhetik verändert?
Wenn man sich an das 20. Jahrhundert erinnert, waren die Comics ja meistens im A4-Format, Albumformat wie Tim und Struppi oder so. Und das Album von Persepolis war in einem Romanformat, also 17x24 cm, das war mal anders. Dann war ihre Geschichte schwarz-weiß, das war auch etwas anders. Und inhaltlich war sie autobiografisch. Heute gibt es viele autobiografische Comics, aber damals war das nicht üblich. Also in dem Sinn, inhaltlich war das ein großes Vorbild für die ganze Comic-Szene. Und ich glaube, das war wirklich ein wegweisender Schritt, als Persepolis veröffentlicht wurde. Und es hat natürlich viel mehr Leute erreicht, als nur gerade in der Comic-Szene, als in Deutschland. Während Comics immer noch relativ zu Frankreich verglichen sind, das kleine Auflagen. Aber Persepolis hat das alles übertroffen. Und ich glaube, Persepolis wurde wie ein Buch gelesen. Also nachher haben die Leute gesagt, ich habe Persepolis gelesen, haben gesagt, ja, war es ein Comics oder ein Roman? Und das gab keinen Unterschied. Den Inhalt hat einem so fasziniert, dass das egal war, ob es jetzt ein Roman war oder ein Comic.
Das sagt der Verleger David Basler, der die deutschsprachige Fassung von Persepolis als erster verlegt hat. Dieses legendäre Comic von Marjane Satrapi. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, gern geschehen.